Ja, willkommen zurück bei ImmoVision, eurem Podcast für innovative Immobilienentwicklung. Und ich habe heute für euch einen Podcast-Gast, der bereits Spiegel-Bestseller-Autor ist und auch den Immocation-Stammtisch in Dortmund führt. Aber lieber Andres, sag doch erstmal, was machst du überhaupt? Was hat dich auch dazu gebracht, so einen Bestseller rauszubringen? Und was ist dein Hauptfokus?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Freut mich auf jeden Fall sehr. Ich bin bis Ende 2024 noch ganz normal angestellt gewesen im Konzern und hatte mir vorher aber schon einen gewissen Bestand aufgebaut mit Immobilien und ja, mache das Ganze jetzt Vollzeit. Und dann hat sich dann darüber hinaus ergeben, dass ich da ein Buch schreiben konnte über das, was ich da so an Erfahrung gesammelt habe und natürlich auch weitergeben kann. Ja, und jetzt mache ich eigentlich genau das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht. Also mich um die Immobilien kümmern, aber gleichzeitig auch als Dienstleistung einvernehmliche Mietergespräche führen. Also das bedeutet eine Mietoptimierung durchführen für andere. Und ja, das sind so meine Haupttätigkeiten aktuell.
Ja, für mich würde mich am meisten auch mal interessieren, deinen Weg dort besser zu verstehen, Rückschlüsse zu ziehen, wie man überhaupt dorthin kommt, wie man diese Einheiten in dieser Anzahl aufbauen kann. Und dafür würde mich aber, bevor wir da nochmal näher einsteigen, erstmal so ein bisschen deinen Blick auf den Markt interessieren. Wie würdest du den aktuellen Markt sehen und welche Chancen hält der aus deiner Sicht vielleicht auch bereit?
Also meine Standardantwort ist irgendwie immer, gewohnt wird immer. Und von daher achte ich eigentlich nie genau auf Marktlagen, weil am Ende kommt immer heraus, kauft Immobilien, egal wie die Zinssituation ist. Ich habe noch keine Situation erlebt, in der es besser war, nichts zu kaufen, zumindest rückblickend betrachtet. Ja, und deswegen kaufe ich immer und verschwende ehrlich gesagt, also ich sage es für mich zumindest Verschwendung. Das kann aber jeder für sich selber beurteilen, wie jemand den Markt verfolgt oder auf Nachrichten reagiert. Ich persönlich halte mich da komplett raus. Ich habe mich auch um das Heizungsgesetz zum Beispiel gar nicht gekümmert, weil mir irgendwie von vornherein klar war, dass da eh wieder nichts passieren wird und die Leute dann nur unnötig viel Energie reinstecken. Und das mache ich halt nicht. Und natürlich kann das mir vielleicht auch irgendwann mal auf die Füße fallen. Aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wenn ich Wohnraum anbiete, der immer ein bisschen schöner ist und vielleicht auch nicht der teuerste ist, dass ich immer gut vermieten kann. Ja, sollte ich mal nicht gut vermieten können, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ich entweder zu hoch angesetzt habe, aufgrund vielleicht eines zu hohen Kaufpreises, weil ich einfach gezwungen bin, teuer zu vermieten. Das versuche ich eben zu vermeiden, indem ich günstig einkaufe. Und gleichzeitig, dass wenn ich Wohnungen anbiete, das schaffe ich nicht immer oder je nachdem, wie es auch gerade ins Budget passt, dass ich die Wohnung halt entsprechend vorher renoviere, bevor ich die neue vermiete. Ja, das gibt sicherlich auch bei uns mal Ausnahmen, dass wir es mal nicht machen, aber das ist schon unser Ansatz, dass wir das probieren. Und damit haben wir meiner Meinung nach dann relativ wenig Kopfschmerzen.
Ja, was würdest du sagen, als du angefangen hast mit den ersten Objekten, in was für einer Marktphase hat sich da der Markt gerade befunden und wie würdest du die Strategie dann heute auch anders ansetzen?
Also damals, als ich angefangen habe, das war 2018, als ich das erste Mal beim Notar gesessen habe für ein vermietetes Objekt und da waren die Zinsen, da stand immer noch eine 1 vorm Komma. Ich habe so ganz knapp jetzt mit 2% dann finanziert zu dem Zeitpunkt. Auf 10 Jahre, habe danach aber bei weiteren Objekten dann auch mal 5 Jahre abgeschlossen und auch mal 15 Jahre. Und ich denke mir heute, dass wenn sich ein Investment rechnet, dass ich es lieber langfristig finanzieren sollte, um mich da einfach abzusichern in Form von Planungssicherheit, dass ich da einfach ruhig schlafen kann und mir keine Gedanken mehr machen muss, ob das irgendwie nochmal vielleicht in die Hose gehen könnte, weil die 5-Jahres-Finanzierung zum Beispiel, die ist jetzt ausgelaufen, da zahle ich jetzt dann eben aktuell den 3-Monats-Zins, aber ja, ist halt variabel, ist jetzt etwas teurer geworden, aber da es da nur um 40.000 Euro ging, ist das jetzt kein Beinbruch, wäre bei einer größeren Summe wahrscheinlich schon ärgerlicher gewesen. Also von daher würde ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen langfristiger planen, weil das mit dem Zinsanstieg von 1 auf 4, wir sind jetzt bei über 4%, das hätte, glaube ich, so, also ich habe es nicht gesehen, ich war auch absolut der Meinung, das kann gar nicht passieren, dann würden sämtliche europäischen Länder alle pleite gehen. Ich weiß nach wie vor nicht, wie es funktioniert, aber irgendwie scheint das so zu sein, dass die Länder immer noch alle irgendwie ihre Schulden begleichen können oder es wird irgendwie weiter auf den Deckel geschrieben. Ich weiß es nicht. Ich bin da nicht so im Thema. Aber wir müssen alle mit der Situation umgehen. Und daher ist auch einer meiner Lieblingssprüche, dass der Zinssatz am Ende auch nur eine Variable in der Formel ist, ob sich eine Immobilie rechnet. Und das heißt, bei höheren Zinsen, da muss ich halt einfach einen niedrigeren Kaufpreis am Ende zahlen. Und ja, das ist natürlich, das wird nicht einfacher. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Möglichkeiten, die sich ergeben, wo immer mal wieder jemand eine Immobilie verkaufen muss. Und das muss dann auch schnell gehen. Und da muss man dann halt eben auch vorbereitet sein. Und das ist ja das, was viele als Glück bezeichnen, wenn Vorbereitung auf Chance trifft. Ja, und da muss man dann halt eben schnell sein.
Genau, also ja, fand ich gerade die Parallele auch sehr, sehr spannend. Also hast du ja gesagt, muss man jetzt vor allem auch schnell sein, heißt ja auch, ich muss wahrscheinlich mit vielen Maklern im Netzwerk irgendwie im Austausch sein, ich muss dann schon in der Pole Position stehen, ich muss wirklich dann da sein, wenn es dazu kommt. Aber ehrlich gesagt, wenn wir das jetzt mal in der Zeitschiene zurück überlegen, 2018, was du gerade gesagt hast, war es ja ähnlich, ne? Nur dass da halt dann irgendwie 20 auf der Matte standen und jeder konnte es gefühlt finanzieren und dann musste ich auch schnell sein und musste auch genauso die Kontakte haben. Also von der Herangehensweise, um praktisch auch das nochmal zu unterstreichen, was du am Anfang gesagt hast, kommt es halt immer wieder darauf zurück, du musst im Endeffekt im Markt sehr gut vernetzt sein, du musst schnell da sein, du musst finanzierungsfähig sein, du musst es gut vorbereiten. Das wird man wahrscheinlich nicht ändern können. Und dann vielleicht auch nochmal, wenn wir gerade bei 2018 waren, wo hast du dann begonnen oder also wo hat das erste Mal mit Immobilien überhaupt für dich eine Rolle gespielt? Was hast du vielleicht davor gemacht? Nimm uns vielleicht nochmal so ein bisschen auf deinen Weg auch davor und in diese Anbahnung mit. Also wie beginnt man dann mit dem Thema?
Also bei mir war das so, ich habe versucht, mich aus diesem Hamsterrad des Angestellten-Daseins zu befreien durch einen Online-Shop für Motocross-Zubehör, weil ich bin halt selber im Motorsport aktiv gewesen, bin da selber jahrelang Rennen gefahren und dann ist es sehr naheliegend, sein Hobby zum Beruf zu machen. Ich will nicht sagen, dass es ein Fehler war, ich habe sehr, sehr viel gelernt dadurch. Und ja, da hat meine Steuerberaterin über 3 Jahre hinweg die Bareinnahmen, die ich da halt getätigt habe in dem Geschäft, die wurden eben als Einlage gebucht. Und das hatte eine relativ hohe Nachzahlung, circa 50.000 Euro zur Folge, die ich natürlich nicht hatte. Ich musste mir einen Kredit aufnehmen und ich habe irgendwie gemerkt, okay, ich bin irgendwie in eine Sackgasse gelaufen mit meiner Nebentätigkeit. Ich hatte im Prinzip am Ende quasi Schulden. Ja, weil alles, was ich halt an Einnahmen hatte, habe ich sofort wieder reinvestiert in neue Ware. Und mir ist dann gar nicht aufgefallen, dass ich da ja irgendwo hätte Rücklagen bilden müssen, weil ja, ich habe halt das Geld, was da war, auf dem Konto wieder ausgegeben. Klar, man muss dann irgendwann noch Umsatzsteuer zahlen, das ist klar. Aber ich habe ja eben die Zahlen von der Steuerberaterin immer gesehen und da war immer alles in Ordnung. Aber die Zahlen sind ja auf falscher Grundlage entstanden. Also Verantwortung übernommen, das ganze Thema dann eben durchgestanden, wurde dann halt gezahlt mit einem Kredit. Und dann dachte ich mir, irgendwas muss ich machen. Und dann kam ich durch einen Zufall auf das Thema Immobilien, hat mich ein Freund draufgebracht und ich war eigentlich nur daran interessiert, ihn zu überzeugen, dass das, was er mir erzählt hat, nicht stimmen kann. Ich dachte, es kann ja nicht so einfach sein, dass man ein Haus kauft, es finanziert mit fremdem Geld und dann kauft man schon wieder das nächste Haus. Und ich dachte immer, man muss das ja erst abzahlen. Aber absoluter Irrglaube gewesen. Zum Glück konnte ich nicht beweisen, dass der Freund falsch lag. Also er hat natürlich recht. Und ja, der entscheidende Punkt war einfach, dass die Einnahmen durch Immobilien einfach komplett entkoppelt sind von meiner persönlichen Zeit, weil wir haben ja alle nur 24 Stunden und das ist ja das Gute bei der Immobilie, weil niemand uns daran hindert, quasi unendlich viele Immobilieneinnahmen zu generieren. Also wusste ich, okay, die Immobilien sind jetzt das Mittel der Wahl, um meine Ziele zu erreichen, weil an dem Zeitpunkt war klar, okay, meine Frau und ich, wir werden Kinder bekommen, ich möchte gerne Zeit mit den Kindern auch verbringen, um genau die Sachen auch mit denen machen zu können, die ich gerne als Kind so gemacht hätte oder auch gemacht habe. Und da wusste ich, da muss ich einfach vorsorgen und das funktioniert wunderbar mit Immobilien und ja, der Rest hat sich dann einfach so ergeben, weil ich genau wusste, okay, das ist mein Ziel, da möchte ich hin, ich möchte gerne finanziell unabhängig sein, ich möchte gerne Zeit haben und flexibel sein, also muss ich Immobilien kaufen. Und immer wenn ich vor einem Problem stand oder vor einer Herausforderung, wie man da besser sagt, habe ich mir immer gedacht, okay, das ist jetzt nur ein Hindernis, was ich überwinden muss, um weiter an mein Ziel zu kommen. Weil die Hindernisse, die kommen unweigerlich, da kommt man nicht drum rum. Also muss man irgendwie schauen, dass man da eine Lösung für findet. Und ja, so habe ich auch immer mal wieder jede Menge Herausforderungen gehabt, die es dann immer zu meistern gilt.
Ja, du hast auch gerade einen spannenden Aspekt, finde ich, gesagt, hinsichtlich der Zeit. Klar, also wie du es gesagt hast, wir haben alle nur 24 Stunden und man kann Immobilien auch so bauen, dass es ein Stück weit zeitlich von einem entkoppelt ist und man auch wachsen kann weiter, ohne, sage ich mal, linear immer mehr Zeit aufwenden zu müssen. Gleichzeitig haben viele so diesen Verwaltungsboomerang, wie man ja sagt. Das heißt also, wenn ich viele Objekte habe, dass ich irgendwann nicht mehr hinterherkomme, die Strukturen nicht im selben Tempo gezogen habe und mich das dann vielleicht umhaut, obwohl mein Objekt und meine Objekte generell eigentlich ja rentabel sind. Wie hast du das Thema für dich gelöst oder welches System würdest du vielleicht auch anderen raten, da ringsherum aufzubauen?
Also ich sage an der Stelle immer gerne, ohne dass das diskriminierend sein soll, ich bin quasi immer die dicke Ernährungsberaterin, die zwar alles weiß, aber nicht selber umsetzt. Und ja, das heißt, ich habe keine Verwaltung, ich würde aber jedem eine Verwaltung empfehlen, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, es besteht immer die Gefahr, dass einem das über den Kopf wächst und dann irgendwann, wie du schon ja angedeutet hast, dass man wirklich gefangen ist in diesem Verwaltungsapparat und gar nicht mehr dazu kommt, weiteren Bestand aufzubauen. Weil hier ist dann mal ein Wasserschaden, da ruft man Mieter an. Ich war gestern wirklich echt im Zeitstress. Dann stand eine Mieterin bei uns vor der Haustür. Ich wollte eigentlich nur schnell meine Tasche wechseln und weiterfahren. Und ja, hat sie mir erzählt, dass die Mülltonne nicht abgeholt wurde. Ja, habe ich gesagt, ja, können wir uns gerne drum kümmern. Mein Vater war auch da, der hat sich um alles gekümmert. Aber nein, sie wollte unbedingt mit mir sprechen. Habe ich gesagt, nee, tut mir leid, geht jetzt nicht. War ich wahrscheinlich aus ihrer Sicht gerade unfreundlich, aber ich war spät dran und ging nicht anders. Und das solche Themen, die hat man eben nicht, wenn man nicht persönlich da in Erscheinung tritt. Und deswegen ist da natürlich meine Empfehlung, nehmt lieber eine Verwaltung von Anfang an, gar nicht erst dran gewöhnen, dass da vielleicht monatlich 30 Euro mehr reinkommen, sondern einfach von Anfang an daran gewöhnt, dass die gar nicht da sind und dann einfach ja verwalten lassen. Aber ich mache das ja nicht ohne Grund, weil meine bisherigen Erfahrungen mit Verwaltung waren halt, muss ich sagen, weniger positiv. Und deswegen habe ich mir immer gedacht, gebe ich jetzt 30 oder 40 Euro im Monat aus für eine schlechte Erfahrung, weil die steht ja nicht jeden Tag bei mir vor der Tür, ne, die Mieterin. Also dass sowas passiert vielleicht, wenn es hochkommt, einmal im Monat oder eher alle 2 Monate. Aber ich bin ja, habe ja nicht das Ganze erledigt, indem ich 30 Euro gezahlt habe, sondern das kommt dann ja pro Einheit. Das muss ich ja dann durchziehen und da kommen ja schon eine Stange Geld auf jeden Fall immer bei rum, wo ich so denke, okay, dafür, dass dann vielleicht 1 oder 2 Mal im Monat einer anruft. Aber es ist halt dennoch ein Trugschluss, weil es hält einen auf, also mich auf jeden Fall auch. Und deswegen brauche ich da auch eine Lösung für. Die habe ich aber bisher für mich noch nicht umgesetzt, muss ich sagen. Aber wie gesagt, kein Vorbild.
Ja, was ich auch gesehen habe, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe darauf, dass du ja dieses Thema Zwangsversteigerung auch so in deiner Bio mit drin hattest. Hat das für dich eine Rolle gespielt? Also bist du mit Zwangsversteigerungen auch an Objekte rangekommen? Und wie funktioniert dieser Markt aus deiner Sicht? Also sollte man sich da näher mit befassen oder ist es besser, sich auf die klassischen Zuträgerwege zu konzentrieren?
Also bei unserem Immobilienstammtisch, da gab es halt in der Vergangenheit 2 Vorträge zum Thema Zwangsversteigerung. Vielleicht hast du das gesehen. Ich selber habe mich jetzt nicht darauf spezialisiert, aber ich habe mich natürlich mit dem Thema auch schon in der Vergangenheit beschäftigt. Heißt, ich war selber auf 2 Zwangsversteigerungen bisher, einfach mal um Gefühl zu bekommen. Natürlich kann das jetzt aktuell anders sein, aber zu den Zeiten, zu denen ich unterwegs war, sind die Objekte immer zu einem deutlich höheren Preis weggegangen. Und ja, die Vorträge, die eben gehalten wurden bei mir beim Stammtisch, da ging es eher darum, dass man die Objekte vor Versteigerungstermin abkauft, damit man gar nicht in so eine Konkurrenzsituation rutscht. Also das halte ich auch nach wie vor für einen echt interessanten Weg. Allerdings habe ich auch festgestellt, dass es wichtig ist, sich zu fokussieren. Und in dem Falle bedeutet das, dann sollte man sich nur eine ganze Weile auf diesen einen Weg konzentrieren und nichts anderes machen und nicht noch hier ein bisschen Fix und Flip und da noch ein bisschen Kurzzeitvermietung. Und deswegen habe ich jetzt das Thema Zwangsversteigerung erstmal für mich nicht weiter befeuert, weil ich einfach festgestellt habe, es funktioniert nicht, indem man halt die Sachen halbherzig macht. Das ist immer eine Frage der Wahrscheinlichkeiten. Ich muss halt viele Steine umdrehen, bis mal was drunter liegt. Ja, und wenn ich dann halt nur einmal im Jahr auf eine Zwangsversteigerung gehe, dann kann ich auch genauso gut gar nicht hingehen, ist die Wahrscheinlichkeit annähernd gleich, dass ich was bekomme. Ja, das ist so der Hintergrund bei mir, weil ich mich da auch, muss ich sagen, auch ganz schön verzettelt habe mit Fix und Flip. Nicht, weil ich unbedingt danach gesucht habe, sondern hat mir hier der eine Makler eine Wohnung günstig angeboten, dann kam der nächste Makler, hat mir was günstig angeboten und dann kam wieder der Erste und meint, ach, du hast doch letztens eine Wohnung bei mir gekauft, das hat doch so gut geklappt, wolltest du nicht noch eine haben? Ja, konnte ich nicht Nein sagen, weil die waren halt günstig. Ich wusste, okay, die kriege ich über meine Gesellschaft geflippt. Brauche ich nicht im Privatbestand machen, weil ich hatte schon eine Holdingstruktur eben genau dafür den Zweck mal gegründet, wo auch ein Mehrfamilienhaus drin war zum Handeln. Ja, also dachte ich, ah gut, habe ich ja jetzt keine großen Strukturkosten zusätzlich, also mache ich das mal. Aber auch da wieder dann gemerkt, okay, Fokus ist aber viel wichtiger, als jetzt irgendwie versuchen, jede Gelegenheit mitzunehmen. Ja, und das kriege ich so oft mit, dass die Leute dann sagen, ach komm, hier kann ich doch noch ein bisschen Eigenkapital generieren, aber dabei wird so oft vergessen, dass es nicht mal eben ein bisschen Eigenkapital generieren ist, sondern das ist ein komplett anderes Geschäftsmodell, was eigenen Fokus und ja eigene Infrastrukturen auch benötigt mit Handwerkern, Makler, im Einkauf, im Verkauf und ja Bankenkontakte natürlich sowieso, aber eben speziell auf dieses Fix- und Flip-Geschäft auch ausgelegt. Und ja, das sehen viele nicht und deswegen kann man sich da echt ganz schön schnell verrennen.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist auch eine Strategiefrage. Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, dass du vor allem im Buy and Hold bist, also dann versuchst du den Bestand auch aufzubauen. Nach was suchst du da konkret? In welchem regionalen Kontext? Und also da vielleicht auch die Frage, also wie weit sollte der Radius überhaupt sein und wie suchst du dann nach Objekten?
Ja, also momentan ist bei mir so der Fokus mehr auf das Thema einvernehmliche Mieterhöhungen. Einfach, weil ich mir da gerne noch Einkünfte aufbauen möchte und auch irgendwo gezwungen bin, muss man auch dazu sagen, weil ich möchte ja gerne meinen Bestand auch aufbauen. Dafür muss ich finanzierbar sein. Und dafür brauche ich halt eben geregelte Einnahmen, die von der Bank auch akzeptiert werden. Von meinem Bestand könnte ich zwar irgendwo auch leben, aber es ist dann halt schwierig, daraus auch finanzierbar zu sein und auch gleichzeitig auch Sanierungen auch noch durchzuführen. Ja, deswegen habe ich mir gesagt, ich möchte ja auch einen gewissen Lifestyle meiner Familie auch ermöglichen und deswegen eben die Mietergespräche und dann in nächster Instanz dann eben erst der Bestandsaufbau, weil ich auch da, wie ich ja gerade gesagt habe, es für mich nicht funktioniert, wenn ich zu viele Sachen gleichzeitig mache. Und hinzu kommt, dass ich in letzter Zeit auch gar nicht so Immobilien gesucht habe, sondern das kam halt zu mir durch das Thema Sichtbarkeit. Ja, ich bin halt präsent auf den ganzen sozialen Medien. Und wenn es halt auch mal so ein Boomer-WhatsApp-Status ist, wo ich einfach nur mal irgendwie was hochlade, was ich so gerade mache, kommen dadurch immer wieder interessante Kontakte zustande. Also Kontakte bestehen ja bereits bei WhatsApp, aber dass man halt da nochmal ins Gespräch kommt mit, ach übrigens, ich habe da mal wieder was gehört und da hat jemand was zu verkaufen. Das heißt, ich suche gar nicht mehr, also ich suche schon lange nicht mehr aktiv, sondern eigentlich sind die Objekte, die ich so gekauft habe, in letzter Zeit einfach zu mir gekommen, ohne dass ich irgendwie groß was gemacht habe. Und das ist einfach eine Sache, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Aber das ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern da habe ich halt einfach Jahre investiert in das Thema Sichtbarkeit, indem ich halt präsent bin, genau wie heute hier im Podcast. Also wir sprechen hier ein bisschen über Dinge, die uns Spaß machen, aber es hören ja auch andere. Und ja, vielleicht ist das dann vielleicht für den einen oder anderen nochmal eine Inspiration oder ein Anstoß, sich dann doch mal zu melden, wenn da irgendwie sich eine interessante Chance aufgibt. Ja, aber um nochmal im Kern das zu beantworten. Also ich bin aktiv im Ruhrgebiet, alles so 20, 30 Minuten um Dortmund, Kreis Recklinghausen. Das ist so mein Gebiet. Ja, in interessanten Fällen würde ich vielleicht auch mal Ausnahmen machen, aber ich hab festgestellt, dass wenn es eigentlich weiter außerhalb liegt, dann macht es in der Regel keinen Sinn, sich in einen neuen Markt einzuarbeiten, weil hier die Chancen im Ruhrgebiet, die sind einfach so gut. Also es gibt so viele Möglichkeiten hier, da brauche ich gar nicht, mich in andere Märkte einzuarbeiten. Ja, das mag vielleicht aus Diversifikationsgründen vielleicht für manche ein Fehler sein, aber ich fühle mich damit wohl. Für mich funktioniert das sehr gut. Und ja, ich habe auch ein Objekt, das ist dann im Raum Köln. Aber da war ich dann einmal zur Besichtigung beim Kauf und seitdem nie wieder. Hat auch irgendwo Vorteile, weil ich komme nicht in die Verlegenheit, da mal irgendwie nach irgendwie was zu gucken. Das müssen dann halt andere erledigen, weil ich keine Lust habe, irgendwie 1,5 oder fast 2 Stunden dann hin und her zu fahren, wenn Stau ist. Ja, also, ja, deswegen im Ruhrgebiet am liebsten kompakte Mehrfamilienhäuser mit möglichst wenig verwinkelten Dächern. Also irgendwelche Anbauten mit einer Kegelbahn oder irgendwie unten noch einen riesen Gastronomiebetrieb drin, versuche ich zu vermeiden. Die dann so mega verschachtelt sind, hohe Energiekosten haben. Also am besten rechts und links steht ein Haus, das nur noch vorne und hinten, die Fassade, also Fassade ist ja nur nach vorne und hinten dann eben frei ist. Ja, solche Häuser sind am besten und dann am besten 10 Wohnungen drin unter einem möglichst einfachen Dach, was dann wenig Instandhaltungskosten bedeutet. Also ob da jetzt ganz viele verwinkelte Dachgauben sind, das kann ja mal eben schnell den Dachpreis auch verdoppeln, wenn man so ein Dach mal neu machen muss. Das sind alles Wunschvorstellungen. In der Regel wird nicht alles so angeboten, wie ich mir das wünsche, aber das ist zumindest so die Traumvorstellung.
Ja, nee, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also wir sind ja viel ja auch im ostdeutschen Raum unterwegs und da ist ja auch immer so die Frage, nimmt man irgendwie eine CD-Lage auch mal mit oder muss es immer die AB-Lage sein, was bei uns dann irgendwie Berlin-Leipzig oder sowas wäre? Natürlich, also von der Wertsteigerung sind die AB-Lagen natürlich super, aber umgekehrt, du hast ja auch gesagt, Bestandsaufbau muss man auch realistisch einschätzen, wenn ich mich jetzt auf Berlin-Mitte fokussieren würde und sagen würde, ich möchte einen Bestand aufbauen. Also das ist natürlich deutlich schwerer und ich werde keinen Cashflow daraus generieren. Ich werde wahrscheinlich dieses Wachstum überhaupt nicht hinlegen können. Das heißt also, auch das gehört ja einfach zu der Wahrheit im Wachstum irgendwo mit dazu. Mhm. Auch das mit den Mehrfamilienhäusern ist natürlich auch immer eine Frage von, wo stehe ich gerade? Kann ich das jetzt irgendwie schon so abbilden und auch ein Mehrfamilienhaus statt einer Wohnung kaufen? Was mich aber auch nochmal interessieren würde, ich hatte dich ja groß als Bestseller-Autor auch angepriesen am Anfang. Sag uns doch vielleicht nochmal ganz kurz, worum geht's denn eigentlich in deinem Buch und wo kann man das kaufen?
Ja, also als ob ich darauf vorbereitet gewesen wäre. Also mein Buch, Mein Weg zur ersten Million, ist erhältlich eigentlich auf allen möglichen Buchplattformen. Ich sag mal, eine der bekanntesten ist ja Amazon. Da kann man es halt einfach bestellen, kostet 20 Euro. Ich habe, ganz wichtig zu sagen, ich habe kein Coaching oder sowas im Angebot. Das heißt, hier gibt es nicht irgendwie alles Weitere erfährst du im Coaching. Nein, hier habe ich wirklich meine ganze Erfahrung aus 8 Jahren, kann man sagen, reingesteckt. Es ist auch nicht auf jeder zweiten Seite ein Selbstporträt von mir drin. Es hat irgendwie fast 300 Seiten sogar. Also es ist relativ dick. Und ja, es steht alles drin, was man wissen muss, um seine ersten Immobilien zu kaufen. Es ist sogar mehr Wissen drin, als ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich 10 Wohneinheiten hatte, würde ich mal so tippen. Ja, also das heißt, wer das Buch gelesen hat, braucht meiner Meinung nach nicht großartig irgendwelche anderen Inhalte, kann damit sofort seine ersten 10 Wohnungen kaufen und damit unabhängig, in welcher Situation die Person gerade ist. Wenn man hoch verschuldet ist und irgendwie richtig Probleme hat, also ich fange wirklich da an, um jetzt mal eine Sache zu nennen, ich fange damit an, wie du kostenlos Waschmittel besorgen kannst, um das Geld für das Waschmittel sparen zu können, um überhaupt erstmal anfangen zu können, kleine Rücklagen zu bilden. Also weil ich höre da immer so, ach, die Leute haben nicht mal 20 Euro zum Investieren am Aktienmarkt. Dann sage ich ja, okay, aber die Leute waschen ja dennoch ihre Wäsche und ich habe halt seit 2022 kein Geld mehr für Waschmittel ausgegeben, weil ich einfach immer diese Cashback-Aktion nutze. Ja, deswegen ein kleines Kapitel. Ich schreibe da nicht, wer weiß, wie viele Seiten drüber, aber einfach nur ein Hinweis, okay, so und so funktioniert das. Dann hast du schon mal hier ein paar Euro, die kannst du sparen. Dann hast du dein Aktiendepot, kannst vielleicht noch keine Wohnung sofort kaufen, aber du hast das Wissen und kannst dann vielleicht aber mit dem einen oder anderen einen Deal machen, wo man sagt, ey, du hast das Objekt und der andere hat das Geld. Es funktioniert immer, egal wie die Situation gerade ist, solange du irgendwie gesund im Kopf bist. Und ja, ich habe immer früher gesagt, 2 gesunde Hände, aber es gibt so einen Typen auf Instagram, der auch ohne Hände oder ja, alles mit seinen Füßen renoviert in der Wohnung. Und deswegen stimmt auch das ja eigentlich nicht mehr. Man braucht nicht mal mehr 2 gesunde Hände, es geht auch irgendwie so. Ja, und all das habe ich reingeschrieben, nichts zurückgehalten, alles, was man wissen muss.
Ja, sehr gut. Ja, die Zuhörenden unter euch, die uns schon länger verfolgen, wissen, was immer zum Schluss einer jeden Folge auch nochmal kommt. Und glaube ich, sehr passende Überleitung jetzt auch von dem, was du gerade zum Buch gesagt hast. Wenn du jetzt einen Rat, einen Tipp oder eine Weisheit, sage ich mal, hättest für Leute, die jetzt gerade damit starten wollen, die sagen, ich habe die Grundvoraussetzung, um reinzustarten, mir fehlt noch so ein bisschen das Fachwissen. Was würdest du denen jetzt raten? Also welcher Kniff, welcher Trick oder welche Vorgehensweise sollte man sich jetzt ans Herz legen, um möglichst schnell in den Markt reinstarten zu können?
Ja, auf jeden Fall sich mit den Menschen zu umgeben, die schon dort sind, wo du hin möchtest. und nicht auf die Leute zu hören, die es vielleicht nur gut meinen. Ja, und da gehört halt sehr oft die Familie und engeres Umfeld dazu. Wenn die nicht schon dort sind, wo du gerne hin möchtest, dann sind das leider die falschen Ansprechpartner. Und deswegen einfach die Leute sprechen, die schon den Weg gegangen sind. Wenn ich einen Marathon laufen will, spreche ich mit einem Finisher und nicht mit jemandem, der irgendwie BMI von dreistellig hat oder irgendwie so, sage ich jetzt mal, ja. Und das ist das Allerwichtigste und der Rest, der kommt von ganz allein.
Ja, super. Dann vielen Dank, Andres, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast, für deine Insights, für den Marktüberblick und deine Vorgehensweisen. Alle Infos zu Andres findet ihr natürlich wie immer unter der Podcast-Folge. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin.
Ciao.